Kinocast.
So, erstmal hier den Mundschutz dran machen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast Corona Edition Number 5. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate.
Hallo.
Und den Chris. Hallo Chris.
Hallo.
Und ist noch jemand in der Leitung?
Can you hear me now?
Ja, mein Name ist Erik und ich begrüße sowohl meine beiden Mitmoderatoren und natürlich alle Zuhörer. Wir haben ein paar Filme für euch mitgebracht und wieder ein Filmrätsel, wo ihr vielleicht ein bisschen mitraten könnt. Ich muss heute ein knackiges Rätsel an die beiden anderen stellen. Mal gucken, was mir da so einfällt. Wir hatten aber eine Sneak, wieder mal eine Home-Sneak, was ja der Chris ins Leben gerufen hat, zusammen mit den Innenstadtkinos in Stuttgart. Das war diesmal Der Unsichtbare. Und den Film, den kann man sich jetzt schon klicken, den gibt es zum Kaufen oder so ausleihen bei diversen Portalen. Die Hauptrolle spielt Elizabeth Moss, die man ja kennt, zuletzt aus der Serie The Handmaid's Tale und vorher aus der Serie Mad Men. Und ja, die ist ja mittlerweile auch im Filmgenre angekommen. Und The Invisible Man ist ja ein Teil von diesem, wie wollten die das nennen, Dark Universe bei Universal, ne? Irgend sowas war das doch, ne? Was sie da mit Die Mumie und mit diesen ganzen da etablieren wollten, was nicht so ganz gezündet hat, weil die einzelnen Filme nicht so richtig erfolgreich waren, wie sie sich's gewünscht hätten. Und deswegen hat man beschlossen, diesen Film Der Unsichtbare jetzt unabhängig davon, als einzelnen Film, unabhängig von diesem Universe ins Kino zu bringen. Und hat sich dann auch einige Freiheiten erlaubt, denn wenn man den alten Film kennt, den ganz, ganz alten, da war ja der Fokus eher auf dem Mann, während hier ist der Fokus eher auf der Frau. Es geht nämlich darum, dass Elizabeth Moss in einer etwas unglücklichen Beziehung lebt mit einem, so in San Francisco, Silicon Valley, Techie, der da...
Adrian!
Bitte?
Adrian Griffin.
Ja, der... der einige Erfindungen am Start hat und wir sehen, das wird aber am Anfang nicht viel erklärt, sondern wir sehen, wie sie aus dem gemeinsamen, sehr tollen Haus, architektonisch sehr beeindruckendem Haus flieht, was sie sich auch wahrscheinlich schon längere Zeit überlegt hat, wie sie es machen möchte, denn es liegt alles schon so bereit und sie hat da schon einen genauen Plan, es ist jetzt nicht einfach so eine überstürzte Flucht und sie hat auch einen Fluchtwagen organisiert, der sie dann aufpickt. Und sie flieht dann erstmal und wir erfahren dann so ein bisschen im Nachgang, dass er wohl versucht hat, sie sehr stark zu kontrollieren, sie zu überwachen, sie total eingesperrt hat und daraus wollte sie jetzt entfliehen. Sie landet dann erstmal bei irgendwie einem alten Kumpel, ist das, glaube ich, ne, der Polizist. Also ich habe da nicht so...
Ja, ist irgendwie ein alter Schul...
Ja.
Alter Schulbekannter.
Ja, die Schwester holt sie raus.
Schwester Emily holt sie raus und sie landet dann bei James und dessen Tochter Sydney.
Genau. Und
ein Horrorfilm mit Sydney.
Dort kann sie erstmal wieder ein bisschen Luft schnappen und sie hat aber immer noch totale Verfolgungsängste, totale Paranoia, traut sich auch nicht vor die Tür zu gehen, weil der Typ sie so sehr fertig gemacht hat und so starke Überwachung sie die ganze Zeit quasi so überwacht hat. Übrigens, der Mann, bei dem sie landet, wird gespielt von Aldous Hodge, den wir auch schon in diversen Filmen gesehen haben, zum Beispiel bei Hidden Figures oder so, hatten wir den das Sneak Preview gehabt. Und sie erfährt dann aber von dem Bruder ihres Ex-Mannes ihres Mannes, dass der Mann wohl verstorben ist. Der hat sich nämlich selbst getötet. Und hat ihr auch sogar ein bisschen was hinterlassen. Und sie weiß nicht so recht, was sie mit der Nachricht anfangen kann. Also einerseits fällt ihr so ein bisschen ein Stein vom Herzen, dass er tot ist. Aber andererseits kann sie es auch nicht so richtig glauben. Und als dann einige Sachen eintreten, die sehr mysteriös sind, denkt sie daran, dass er vielleicht doch noch irgendwie lebt, aber es ist halt dieses, ja, dadurch, dass sie auch psychisch einiges durchgemacht hat, wird hier nicht so richtig geglaubt. Und wer glaubt schon eine Frau, die sagt, ja, ihr verstorbener Ehemann würde sie immer noch als Unsichtbarer verfolgen oder so, ne? Also ich meine, der Film heißt Der Unsichtbare, ich glaube, viel kann man da nicht vorwegnehmen.
Ja.
Genau, ja. Die, ja, es kommen halt dann seltsame Vorgänge und da sind halt sehr viele Parallelen zu zum Beispiel Stalking-Opfern oder sowas, ja, dass eben den Stalking-Opfern nicht geglaubt wird, dass irgendwie komische Dinge passieren und wie dann auch das Umfeld damit umgeht und so. Und ich fand den richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, so eine Blumhouse-Produktion, die sind ja eher so, ja, sag mal, solide gemacht und ganz nette Unterhaltung meistens, aber meistens klemmt es dann irgendwo an einigen Ecken. Hier ja natürlich auch. Hier gab es durchaus ein paar Drehbuchsachen. Ich sage nur, der Hund, der ist da, der ist weg. Wieder da, wieder weg. aber solche Sachen habe ich, hab ich dem Film eigentlich verziehen, ne? Weil war auch wahnsinnig gut gefilmt, fand ich. Und der Musikeinsatz war gut. Und diese ganze bedrohliche Stimmung, wenn einfach die Kamera mal irgendwo auf einen leeren Flur gefilmt hat, und man dachte, okay, da ist da jetzt was oder verändert sich da irgendwas? Und durch diese Bedrohlichkeit der Ruhe, der Stille, das wurde hier im Film sehr stark genutzt, fand ich echt gut. Wie fandet ihr es so?
Ja, also ich fand es ganz cool. Also von der Umsetzung, von der Idee dahinter, das war ganz cool umgesetzt. Es war so ein paar Szenen drin, wo ich einfach gesagt habe, what the holy shit, fuck. Also
ich weiß.
Das war so wirklich aus dem überhaupt gar nichts heraus, kam da plötzlich so pam, 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 irgendwie was. Und aber das ist ziemlich krass auch. Was ich da ein bisschen schade fand, ist, dass es sich dann am Ende so ein bisschen nochmal wiederholt hat und hinten raus so ein bisschen, ja, ich fand hinten raus hat er ein bisschen Drive verloren, also ganz am Ende dann. Ansonsten, ja, Elizabeth Moss war komplett den Film über, sah die einfach so unfassbar fertig aus.
Ja.
Das kann sie.
Das war echt krass. Da habe ich echt gedacht, so, meine Fresse, die ist echt hinüber, die Gute. Und ja, ich fand dann allerdings die Nebendarsteller alle so ein bisschen blass dann im Vergleich dazu. Also, aber okay, da, es ist halt dieses Gesamtkonzept und ich fand ihn besser als gedacht. Also ich habe echt gedacht so, ja, bin da schon mit ein bisschen Grummeln im Magen das Ganze angegangen, weil ich gedacht habe, ja, also Horror, Mystery, Sci-Fi in einem Mix, das kann gut gehen, das kann aber auch granatenmäßig in die Hose gehen. Und in dem Fall ging es eigentlich ganz gut.
Ja, Kate?
Ich genauso.
Du willst nicht schulmäßig alle abfragen? Wir können nicht miteinander reden.
Ich sehe das ganz genauso. Also ich muss sagen, wobei ich nicht finde, dass der Film nach hinten raus ein bisschen an Drive verloren hat. Im Gegenteil, ich fand, die Rolle hat sich einfach entwickelt. Und das ist das, was Elizabeth Moss so toll spielen kann. Das macht sie in Handmaid's Tale auch schon. Sie spielt diese Kämpferin, diese Überlebende, so unfassbar gut. Und ich weiß nicht, das ist einfach voll ihre Rolle. Also auch, wie gesagt, auch in der Serie. Ich nehme mir das zu 100% ab, dass sie da leidet, dass sie Angst hat. Und mir hat das richtig begeistert, den Film anzugucken, weil ich hatte schon echt Angst, dass es wirklich so ein Abklatsch wird zu Hollow Man. War dann aber doch ganz froh, dass es eine andere Aufmachung hatte. Und auch das am Ende, wer da alles mit drin hängt und wer nicht mit drin hängt und so, das fand ich schon gut gemacht. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand auch die ein oder anderen Momente, wie der Chris auch schon gesagt hat, so, what the, okay, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Und okay. das ist krass an dem Film, finde ich.
Ja. Der Regisseur, der den Film gedreht hat, der hat ja auch Insidious Chapter 3 gedreht und wird als nächstes den Film drehen Escape from New York. Nachdem ja, die Klapperschlange, gab es ja schon mal so eine neue, Neuauflage und das kommt jetzt nochmal. Bin ich gespannt. Also ich fand auch gerade, wie es so gedreht war, extrem gut. Und Kate, hast du eigentlich, weißt du eigentlich, wo der Film gedreht wurde?
Nee.
In Sydney, Australien. Oh. Und der Regisseur ist auch in Australien. Deswegen hat er es wahrscheinlich dort gedreht. Also konnte man offensichtlich jetzt nicht irgendwas erkennen. Aber da bin ich mir eigentlich, da waren ja ein paar Einstellungen drin hier von der San Francisco Bay Bridge oder sowas. Die haben sie wahrscheinlich dann eingekauft, aber die ganzen anderen Aufnahmen, das Haus, denke ich mal, steht vielleicht da irgendwo rum. War auf jeden Fall ziemlich cool, das Haus, fand ich.
Auf jeden Fall.
Also bis auf die Betonmauer da außen. Aber ja. Aber da kannst du natürlich, da musst du dich natürlich gleich nach dem Aufstehen anziehen, ne? Also da kannst du nicht bei den vielen Glasfronten.
Ja, wobei, wenn da nur Meer ist, dann sieht da ja keiner rein. Hm. Außer da muss jetzt gerade ein großes Boot ganz nah vorbeifahren.
Ja. Oder unten ist am Strand jemand.
Chris, du warst in Miami, das weiß ich. Kate, warst du da mit, wo der Chris in Miami war? Oder war
nee.
Das? Nee. Du kennst doch die großen Häuser in South Beach und diese hohen Häuser, ne, wo unten die Millionen, die untersten kosten 1 Million und die oberen irgendwie 10 bis 20 Millionen. Ne? Und da sind draußen auf See sind tausende von Yachten und da liegen ja dann meistens irgendwie die Damen dann irgendwie nackig auf Deck rum. Ne? Und da haben die ganzen Häuser, die da stehen, haben dann auf ihrem Balkon übelste Teleskope. Ne? Die gucken dann nur da raus auf die, wenn du da am Strand langläufst, dann siehst du die ganzen Teleskope, wie die aufs Meer gehen. Ne? Ja.
Ja.
Naja, so aber zurück zum Thema der Unsichtbare. Ich fand, ging vielleicht ein bisschen lang, hat mich anfangs ein bisschen, dachte ich, oh, 2 Stunden, boah. Ich mag eigentlich eher so, wenn so horrormäßig, wenn dies ein bisschen knackiger ist, aber der Film hat halt seine ruhigen Momente gebraucht und hat daraus ja auch viel gezogen. Also diese bedrohliche Grundstimmung, die da ständig geherrscht hat, das war halt immer so ein Unbehagen. Ne? Also wahrscheinlich dann dasselbe Unbehagen, was man als Person dann in dem Falle dann auch hat. Ne? Irgendwie sehr, sehr krass.
Ja, das war auch am Anfang, war es halt auch so viel Stille. Also war ja so viel, der ganze Film fängt ja extrem leise und ruhig an. Das war dann so, sag doch mal irgendjemand was. Das ist gruselig. So. Das fand ich schon echt gut gemacht.
Aber ich glaube, eine Szene, die jeder Hundebesitzer kennt, irgendwie ist man immer nachts mal in den Napf getreten oder an den Napf getreten. Ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber mir. Vor allem Wassernapf ist dann herrlich, wenn man dann so reintatscht.
Ja. Das hatten wir, haben wir noch nicht geschafft. Was wir geschafft haben, ist Bälle in den Wassernapf zu schmeißen, versehentlich.
Ja, das auch.
Okay.
Aber das nachts in den Napf treten habe ich auch schon geschafft.
Weiß nicht, wenn ihr da in der Wohnung Tennis spielt hier in eurem Riesenanwesen.
Ja, vom Ostflügel in den Westflügel, weißt du ja. Ist immer so.
Jawohl. Und haben wir eigentlich alles soweit aufgearbeitet zu der Unsichtbare. Ich fand wirklich, diese überraschenden Momente waren echt gut. Ist auch, ich fand, es ist jetzt weniger eigentlich ein Horrorfilm. Es sind zwar ein paar heftige Szenen drin, aber es ist eher so ein Suspense-Gruselfilm, wie ich es eigentlich so zuletzt so bei Hitchcock oder so in Erinnerung hatte. Ne? Wirklich so, wo so mit ganz wenig ganz viel gemacht wird. Und fand ich echt gut. Ich glaube, ich habe 7,5 gegeben, oder? Ja, 7,5 Punkte gebe ich. Ihr so?
Ich gebe 8.
Ich traue mich immer nicht, was zu sagen. Ich habe ihm 7 gegeben, weil er
diese Länge.
Danke, Frau Merkel. Weil er halt zwischendurch diese Längen, wie ich finde, hat. Und das hat mich ein bisschen genervt.
Ja. Okay, oh, top, auf jeden Fall. Vielleicht kann ja jemand.
Schon Schlechteres gesehen, definitiv.
Ja, und das Sneak gab es schon deutlich Schlechteres. Das war eine gute Sneak. Was erwartet uns denn da nächste Woche?
Die nächste Heimsneak, die ja vielleicht, wenn wir etwas Glück haben, ja so langsam aber sicher Richtung Ziel gerade geht, mal abwarten, was da jetzt noch kommt im Mai. Aber die nächste Heimsneak haben wir uns überlegt, dass wir mal einen Film nehmen aus dem breiten Angebot von Netflix in dem Fall. Und den gibt es dann auch leider nur exklusiv bei Netflix, aber das ist ja wurscht. Und es wird der Film sein Betonrausch. Deutsche Produktion, wer wäre so, wenn er jetzt nicht bei Netflix laufen würde, glaube ich, so ein typischer Sneak-Kandidat, weil eben deutsche Produktion. Aber sieht ganz gut aus.
Denke ich auch. Ja. Schauen wir mal. Betonrausch, ich habe gesehen, einige haben den schon gesehen, andere Podcasts und drüber gesprochen. Ich habe da extra noch nicht reingehört. Ich will mir da mal selber meine Meinung dazu bilden. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja bis dahin wieder irgendwie was anderes vorgestellt noch, irgendwie zur Verfügung gestellt von irgendwelchen Filmverleihern, was wir vielleicht gucken können dann für die folgende Woche dann. Jo, dann gucken wir aber erstmal in die sonstigen gesehenen Filme, die wir auf der Liste haben.
Heimkino.
Ja, hier gibt es einen Film, der hat seinen Blu-ray-Release gefeiert. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von, ja, von dem Filmverleiher halt, ne? Oh, da steht gar nichts hier in dem Begleitbrief. Ich dachte, ich kann mich jetzt hier schön dran langhangeln. Hier steht die Story, aber hier steht nur da, über eine Besprechung würden wir uns freuen. Und das, der Film heißt First Love. Und das ist jetzt kein Amateurporno oder sowas, sondern es ist ein japanischer Yakuza-Film. Okay. Und ist gedreht von Takashi Miike. Und wer schon ab und zu mal irgendwie so ja, japanische Filme geschaut hat, der Takashi Miike ist schon durchaus bekannt. Also der hat da einige Filme gedreht, die man durchaus vielleicht kennen könnte. Ich weiß nicht, habt ihr von dem schon mal was gehört?
Irgendwas, ja, aber vielleicht verwechsel ich auch gerade mit Takeshis Castle.
Okay. ja. In First Love geht es eigentlich darum, dass ein Boxer, der, ja, weiß nicht, was ist das für eine Gewichtsklasse, irgendwie sehr, sehr leicht, also kein Riesenhühne, sondern eher so Leichtgewicht Boxer, der wird. Oder der ist ziemlich gut in dem, was er tut da als Boxer und kann eigentlich alle rigoros umhauen und eines Tages kriegt er mal irgendwie so einen ganz leichten Schlag ab und wird dann untersucht im Krankenhaus und da wird bei ihm eine tödliche Krankheit festgestellt, wo gesagt wird, okay, du darfst jetzt nicht mehr boxen. Und völlig niedergeschlagen slackt er dann nur noch so rum und begibt sich dann so durch die Nacht immer und hängt da so ein bisschen ab. Die Parallelgeschichte ist von einer jungen Frau, die als Callgirl arbeitet. Sie muss als Callgirl arbeiten, weil die, ja, diese, wie war das mit ihren Eltern, ne? Die Eltern sind irgendwo geflüchtet von irgendwoher, ich glaube, und die Fluchthelfer, oder die haben an die Fluchthelfer noch irgendwie was abzudrücken und da haben sie die Tochter dafür, weil die Eltern irgendwie dann verstorben sind. Und dann muss die Tochter jetzt das Geld abarbeiten für das ja, für diese Verbrecher da. Und sie wird da auf den Strich geschickt. Sie haben da so eine komische App dafür. Und da wird sie dann halt immer hingeschickt und muss dann das Geld abgeben. Und parallel ist dann auch noch so eine dritte Geschichte mit der mit den großen, in Anführungszeichen, großen Verbrechersyndikaten, die da tätig sind. Nämlich, da gibt es zum einen ja so undurchsichtig irgendwie die Polizei, die selber auch Drogen mitverkauft, die sie eigentlich beschlagnahmt hatten. Und zum anderen die Yakuza, die intern einen Kampf führen und die wiederum